verschiedene Vorschriften für die Verehrung der Bildgestalt im Tempel. Viele Dinge, wertvolle und weniger wertvolle, werden der Bildgestalt geopfert. In der Bhagavad Gita erklärt der Herr: Wenn mir ein Gottgeweihter eine kleine Blume, ein Blatt, ein wenig Wasser oder eine kleine Frucht opfert, werde ich es annehmen. Der eigentliche Zweck besteht darin, dass man dem Herrn seine liebende Hingabe zeigt. Die Gaben an sich sind zweitrangig. Wenn man keine liebende Hingabe an den Herrn entwickelt hat und nur viele Arten von Speisen, Früchten und Blumen ohne wirkliche Hingabe opfert, wird der Herr eine solche Opferung nicht annehmen. Wir können die Persönlichkeit Gottes nicht bestechen. Der Herr ist so groß, dass unsere Bestechung keinen Wert hat. Noch mangelt es ihm an irgendetwas. Was können wir ihm, der in sich selbst vollkommen ist, schon opfern? Alles wird von ihm erzeugt. Wir bringen nur Gaben dar, um den Herrn unsere Liebe und Dankbarkeit zu zeigen. Diese Dankbarkeit und Liebe gegenüber Gott zeigt ein reiner Gottgeweihter, der weiß, dass der Herr in jedem Lebewesen lebt. Folglich gehört zur Tempelverehrung unbedingt die Verteilung von Prasada. Nicht, dass man in seiner Privatwohnung oder in seinem Privatzimmer einen Tempel einrichten, dem Herrn etwas opfern und dann nur selbst essen soll. Natürlich ist das besser, als nur Speisen zu kochen und ohne ein Verständnis seiner Beziehung zum höchsten Herrn zu essen. Menschen, die so handeln, sind nur Tiere. Doch der Gottgeweihte, der sich auf die höhere Stufe, des Verständnisses erheben möchte, muss wissen, dass der Herr in jedem Lebewesen gegenwärtig ist. Und wie es im vorangegangenen Vers heißt, soll man mit anderen Lebewesen Mitleid haben. Ein Gottgeweihter soll den höchsten Herrn verehren, anderen gegenüber, die sich auf der gleichen Stufe befinden, freundlich sein und mit den Unwissenden Mitleid haben. Man soll sein Mitleid mit unwissenden Lebewesen zeigen, indem man Prasada verteilt. Das Verteilen von Prasada an die unwissenden Massen ist für diejenigen, die der Persönlichkeit Gottes Opfer darbringen, essentiell. Wirkliche Liebe und Hingabe wird vom Herrn angenommen. Jemand mögen viele wertvolle Speisen angeboten werden, doch wenn der Betreffende nicht hungrig ist, sind all solche Gaben für ihn nutzlos. In ähnlicher Weise mögen wir der Bildgestalt viele wertvolle Dinge darbringen, doch wenn wir keinen wirklichen Sinn für Hingabe und keinen wirklichen Sinn für die Allgegenwart des Herrn haben, mangelt es uns im hingebungsvollen Dienst an etwas. In einem solchen Zustand der Unwissenheit können wir dem Herrn nichts Annehmbares anbieten. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivase Sasanyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada definierte hingebungsvollen Dien einmal als eine bewusste, liebenvolle Bemühung. Bewusste, liebenvolle Bemühung. Und hier erklärt Srila Prabhupada uns, dass ohne diese Liebe unsere Verehrung des höchsten persönlichen Gottes nicht annehmbar ist. Krishna genießt nicht durch Materie hindurch. Wir können ihn deswegen nicht durch materielle Dinge erfreuen. Es ist ungefähr so wie ein Mensch, der keinen Hunger hat auf etwas zu essen, den kann man eine Sahnetorte hinstellen, er wird aber nicht mit diesem Geschenk anfangen können, weil er nicht hungrig ist, er hat kein Bedürfnis zu essen. Genauso hat Krishna kein Bedürfnis, diese materielle Energie zu genießen. Er ist stets transzendental zu dem Einfluss der materiellen Natur, das heißt zu materiellen Wünschen, die sich aufgrund von Lust bilden. Es geht einfach nicht, dass Krishna so zufriedengestellt wird. Im Krishna-Bewusstsein nun bringen wir Krishna verschiedene Dinge dar mit Liebe. Im 24. Kapitel des 4. Im 24. Vers des 4. Kapitels natürlich heißt es Brahmar Panam Brahmahavir Brahma Gno Brahmanahutam Brahmaivatena Gantavyang Brahma Karma Svabhavajam. Die Übersetzung: Jemand, der völlig im Krishna-Bewusstsein vertieft ist, erreicht mit Sicherheit das spirituelle Königreich, denn er widmet sich vollständig spirituellen Tätigkeiten, bei denen die Ausführung absolut ist und das, was dargebracht wird, von der gleichen spirituellen Natur ist. Mit anderen Worten, durch die Kunst des hingebungsvollen Dienstes werden die Dinge, die wir Krishna darbringen, spiritualisiert, das heißt Brahman, spirituelle Energie. Und nur diese spirituelle Energie kann Krishna genießen. Versteht ihr? Wir nehmen etwas, was wir Krishna opfern, vielleicht einen Apfel und eine Tomate, und fabrizieren daraus irgendetwas Hochinteressantes. Das ist die materielle Energie. Wir benutzen Feuer, wir benutzen eben diese Zellgewebe, die das Gemüse und die Frucht ausmachen und so weiter und so fort. Das ist materielle Energie. Doch, und hier kommt der interessante Punkt, wenn es im Krishna-Bewusstsein geschieht, das heißt entsprechend des, da kommen wir gleich zu, wenn es im Krishna-Bewusstsein geschieht, dann wird es in spirituelle Energie umgewandelt, die der Herr annehmen kann. Sonst, wie gesagt, nimmt er nichts an. Jetzt wollen wir uns mal der Opferung zuwenden und mal kurz sehen, was dabei geschieht. Der Devotee reinigt die Zubereitung, er wäscht den Apfel und die Tomate und stellt sie dann vor ein Bild der höchsten Persönlichkeit, ein Bild, auch ein Bild seines spirituellen Meisters ist da. Und dann fängt er an, die Opferungsgebete zu sprechen. So durch diesen Vorgang, man könnte sagen durch dieses Ritual, stellt es nicht irgendwo hin, sondern vor ein Bild der höchsten Persönlichkeit Gottes und seines Stellvertreters oder in Eile auch manchmal nur vor das Bild Krishnas, dann ein bestimmtes Ritual ist da, dann tropft er mit der Hand, also reinigt er sich die Hand, dann reinigt er die Glocke, dann läutet er. Durch diese Tätigkeiten wird der ganze Vorgang spirituell aufgeladen. Man feucht mit anderen Worten dem Ritual, kann man sagen. Ein Ritual, da gibt es verschiedene Funktionen. Die erste und wichtigste Funktion ist, den Artikel und den Darbringenden zu läutern, sodass der spirituell aufgeladen wird und sich an Krishna wenden kann. Denn ohne geläutert zu werden, kann man es nicht. Ihr wisst, wenn wir die Opferung irgendwas machen, dann sprechen wir erstmal Mantren. Om pavitro pavitra vasava vastam gato piva yasmaret pundarikaksham sabayai jantara. Nee, nicht Yantara, das ist falsch. Sabai Yabyantara Suchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Gereinigt und ungereinigt. Hier ist also ein Vers, wo sich deutlich von der Smarta Richtung abgesetzt wird. Gereinigt oder ungereinigt, und selbst obwohl man so viele verschiedene Situationen erlebt hat, wird man, wenn man sich an den Lotusäugigen Sri Vishnu erinnert, mit Sicherheit die Hindernisse überwinden. So, die Erinnerung Erinnerung an Vishnu und die Verherrlichung Krishnas ist der höchste reinigende Vorgang. Nur nachdem man sich also geläutert hat, und wir tun es nach dem Pancharatrika-System auch noch mit dem Panchapatra und dem Archman-Cup, da werden wir in der Lage sein, da werden wir installiert, Krishna zu verehren. Einweihung ist auch so etwas. Einweihung ist ein Läuterungsvorgang, wo der spirituelle Meister den Schüler den Staub der Anathas aus dem Gewande klopft, so dass er sich in die Verehrung Krishnas hineinsetzen kann. Einweihung ist so etwas wie Installation des Schülers in den hingebungsvollen Dienst. Besonders die Zweiteinweihung, wo denn der Devotee durch das Chanten des Gayatri-Mantras im Geiste rein bleibt, sodass er dem höchsten Herrn in richtiger Weise verehren kann. Das nennt sich hier der Ausführende, und das, was dargebracht wird, wird Brahma, wird die spirituelle Energie. Nur das kann Krishna genießen. Und nur das ist Realität. Das, was wir hier erfahren, die ganzen materiellen Tätigkeiten, die im ungeläuterten Bewusstsein ausgeführt werden, die ganzen materiellen Wünsche und die ganzen materiellen Ergebnisse sind nicht Realität. Warum? Weil sie im Vergessen von Krishna stattfinden, bedeckt durch die materielle Energie. Versteht ihr das? Das ist irreal, was hier die Seele tut, weil es von Vergessen bedeckt ist und weil es nicht von Krishna akzeptiert werden kann. Die einzige Realität ist Krishna, 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 Krishna. Die einzige reale Aktivität ist Dienst zu Krishna. Alles andere findet in einer Traumlandschaft statt, die von den Mauern des falschen Egos umrankt ist. Ein bisschen Poesie reinzubringen. So, heute möchten wir in unserer Serie fortfahren und ein ideales Beispiel von einer solch transzendentalen Persönlichkeit geben. Ich möchte heute gerne referieren über Raghunath Bhatta Goswami, weil dieses der Goswami ist, der am wenigsten bekannt ist. Ich nehme an, jeder von euch hat schon Informationen über Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Raghunath Goswami, sehr viel Informationen im CC. Ja, wir hatten deswegen die etwas unbekannteren Goswamis die letzten Tage gemacht. Wir hatten angefangen mit Gopal Bhatta Goswami, dann hatten wir gestern Srila Jiva Goswami. Na, Jiva Goswami kann man eigentlich nicht als unbekannten Goswami darstellen. Und heute haben wir Raghunath Bhatta Goswami. Raghunath Bhatta Goswami war der Sohn von Tapan Mishra. Wer weiß, wer Tapan Mishra ist? Bhagavad Dharma. Ja. Ja. Sehr gut. Du hast nur ein bisschen, musst noch ein bisschen deine Geografie verbessern. Varanasi und Benares sind identisch. Tapan Mishra wurde von Lord Chaitanya in seiner Ost-Bengal-Tour, als er noch Grihastha war, getroffen und war recht verwehrt, weil er so viel, er war ein Gelehrter, hatte sehr viele Bücher gelesen. Und dort hatte Lord Chaitanya ihm dann die Anweisung gegeben, sich aufs Bhagavatam zu konzentrieren und nach Varanasi oder Benares zu gehen. Und dort hat sich denn das zugetragen, was Bhagavad Dharma Prabhu uns gesagt hat. Er hat den Gastgeber für Chaitanya Mahaprabhu gespielt, als der Herr die Mayavadi Sannyasis von Varanasi oder von Benares widerlegte. So, ihm wurde im Jahre 1505 ein sehr spezielle Persönlichkeit geboren, namens Raghunath Bhatta Goswami. Zu der Zeit, als Chaitanya Mahaprabhu einkehrte in Varanasi, also dieser Vorfall, den wir eben angeschnitten haben, stattfand, war Raghunath Bhatta Goswami 9 Jahre alt. Er war so, wie soll ich mich ausdrücken, als Lord Chaitanya kam, war so begierig, dem Herrn seine, also einen Dienst darzubringen, der kleine Neunjährige, Und Mahaprabhu nahm ihn auch gleich an und erlaubte ihm tatsächlich, ihn täglich zu massieren und seine Teller, von denen er gegessen hatte, abzuspülen. Tellerwäsche. Also dies ist ein ermutigender Zusammenhang für die Töpfewäsche. Es ist also auch von Raghunath Bhatta Goswami gemacht worden, die Pflege von Chaitanya Mahaprabhu abzuspülen. So, am liebsten, nach 2 Monaten schon, war diese Möglichkeit, Lord Chaitanya direkt zu dienen, erschöpft, denn Mahaprabhu ging weiter. Wohin er von Varanasi ging, weiß das jemand? Das ist mir gerade nicht. Er ging weiter. Und Raghunath Bhatta Goswami wollte am liebsten sofort mitkommen. Da seine Eltern aber Vaishnavas waren, hat er ihnen weiter gedient. Nur mit 20 Jahren dann, endlich, das war nach 11 Jahren, in denen er Lord Chaitanya in Trennung gedient hat, hat er seine Reise nach Puri angetreten. Er ging mit einem Diener zusammen, der ihm die Sachen trug. Doch auf dem Weg trafen sie einen gewissen Ramadas. Ramadas war von seiner Geburt ein Shudra und war gerade weggelaufen. Er war dort ein Accountant, ein Beamter, so ein Geldzähler, so ein Rechnungsbeamter. Heute würde man Rechnungsbeamter sagen. Und hatte aber den Muslimkönig verlassen, weil er ein großer Devoti Ramas war und die Silbe Rama ihn nicht verließ, genau so wenig wie sein Atem. Das heißt, zu Deutsch gesagt, er chantete immer Rama, 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 Rama. Sehr großer Devoti. So als der auf dem Wege Raghunath Bhatta und seinen Diener sah, wusste er sofort, dass Raghunath Bhatta eine sehr besondere Persönlichkeit war und bot sich an, ihm den Sack und Pack zu tragen. Aber Raghunath Bhatta lehnte demütig ab. Wir sind beides Devoti. Warum willst du mir dienen? Lass uns wie Freunde glücklich Mahaprabhu sehen. Und so gingen die beiden dann wie Freunde weiter. Das ist ein bedeutsamer Zwischenfall, der zeigt, wie Lord Chaitanyas Bewegung transzendental zu dem damaligen System war, wo Brahmanas mit Shudras nicht enge Gemeinschaft pflegten. Raghunath wollte den Dienst dieses Shudras, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre, also nicht annehmen. So, schließlich nach einigen Reisen erreichten sie den Herrn in Puri und dort konnte Raghunath Bhatta wieder in die Küche gehen. Diesmal jedoch nicht als Tellerwäscher, sondern er kochte für Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, obwohl Lord Chaitanya Mahaprabhu ein Sannyasi war, hat er und sonst sehr wählerisch war mit seiner Nahrung, also er hat nur sehr einfache Dinge akzeptiert, hat er in diesem Fall alles, was Raghunath Bhatta kochte, sofort akzeptiert, weil Raghunath Bhatta so süß kochte wie Srimati Radharani höchstpersönlich. Das ist die Qualität seines Kochens. Raghunath Bhatta Goswami hatte noch eine andere Eigenschaft, und zwar konnte er er konnte ja das Bhagavatam sehr süß vor, ne, zu dem Zeit noch nicht, hab den Ereignis vorgegriffen, er hat actually zu jenem Zeitpunkt nur gekocht und dem Herrn auch seine Massage wiedergegeben. So, nachdem einige Zeit verstrichen waren, bat Chaitanya Mahaprabhu Raghunath Bhatta wieder zurück zu seinen Eltern zu gehen. Nach Benares. Die, wie ich schon anfangs angeschnitten habe, große Vaishnavas waren. Als Raghunath Bhatta das hörte, fiel er ohnmächtig vor dem bevorstehenden Trennungsschmerz zu Boden nieder. Aber als er aufwachte, band ihm Chaitanya Mahaprabhu seine eigenen Neckbeads um den Hals und gab ihm eine Tulasi-Girlande um den Hals, die er behielt und verehrte. Er gab ihm drei Antworten, drei Anweisungen: Diene deinen Eltern und lerne das Srimad Bhagavatam von einer selbstverwirklichten Seele. Diese selbstverwirklichte Seele bleibt unerwähnt in den Annalen der Geschichte. Und heirate nicht. Raghunath Bhatta Goswami zeigte nämlich schon da große Anzeichen für jemanden, der die entsagte Stufe des Lebens einschlug. Und er sagte ihm: Eines Tages kannst du zurückkommen. So, nach insgesamt 4 Jahren, wo Raghunath sich ganz an die Unterweisung des höchsten Herrn hielt und seinen Eltern diente, kam er zurück nach Puri. Und diesmal durfte er dem Herrn 8 Monate persönlich dienen. Und dann schickte ihm Mahaprabhu wieder weg. Und zwar schickte er ihn nach Vrindavan mit mehreren Anweisungen. Er sagte ihm: Zum einen solltest du dich sofort unter den Schutz von Rupa und Sanatan begeben, diesen beiden Generälen der Vaishnava-Armee, wie man so schön sagt. Dann sollst du dort ständig Hare Krishna chanten und fortwährend das Srimad Bhagavatam lesen. Und das tat Raghunath Bhatta Goswami auch. Anders als die übrigen Goswamis, die alle literarische Beiträge lieferten, schrieb Raghunath Bhatta Goswami nicht ein einziges Buch. Es gibt nichts, was er in schriftlicher Form hinterlassen hat. Denn alles, was er tat, war zu chanten und das Bhagavatam zu lesen. Aber zu rezitieren, muss man sagen. So, wieder war Raghunath Bhatta Goswami sehr traurig, doch Lord Chaitanya umarmte ihn, und in dieser Umarmung steckte er ihn an mit der Liebe, der höchsten Stufe der Liebe zu Gott. Und ich habe mich jetzt versprochen, als er ihn nach Varanasi zurückgeschickt hatte, hatte er ihm seine Tulsi, seine Neckbeads umgebunden. Jetzt gab er ihm die Tulsi-Girlande. Und dazu noch ein bisschen Betellos. Nicht? Ungewürzt. So, so, da ist die kleinen Details zu hören. So, in Vrindavan angekommen, suchte Raghunath Bhatta Goswami sofort Zuflucht bei Srila Rupa Goswami und wurde von ihm in den Dienst von Govinda eingeschleust. Raghunath Bhatta Goswami hatte innerhalb kürzerer Zeit 60 Schüler, unter denen einige sehr reich waren, nämlich reiche Generäle der Armee von Akbar dem Großen. Und so konnte Raghunath Bhatta seinen Schülern den Unterweisung geben, den Govindaji-Tempel, den wir heute immer noch besuchen können, zu errichten. Er selber beschäftigte sich sehr intensiv in dem Dienst der Detis, und zwar machte er haifischförmige Ohrringe für die Detis aus Silber und eine Silberflöte für Krishna. Das war sein Service. Jiva Goswami beschreibt in einem seiner Sandarbhas, dass wieder die Archa Vigraha, die Form des Herrn in dieser materiellen Welt, eigentlich nicht als verschieden anzusehen ist von Krishna selber. Und deswegen ist zu erklären, dass Raghunath Bhatta Goswami, obwohl er sicherlich ein sehr hoch postierter Goswami war, sich ganz ausschließlich einfach in so im Deity-Vorraum beschäftigte, nicht? Wo er als Pujari und Pujari, ja, eigentlich auch Pujari-Helfer, in dem er nämlich Schmuck herstellte, Krishna surfte, nicht? Das ist also von selbstverwirklichten Seelen einfach anerkannt, dass der Herr auf dem Altar sprechen kann und Dienst annimmt und so weiter und so fort, und das ist eine höchste Stufe ist. Jeder in Vrindavan fing bald an, Raghunath Bhatta Goswami zu lieben. Zunächst einmal war er sehr entsagt, aber dann hatte er sehr schöne Bhagavatam-Vorlesungen gegeben. Das ist alles, was er tat, zu chanten und aus dem Bhagavatam zu lesen. Und er konnte diese wunderschönen und hübschen Melodien, wo er dem Bhagavatam immer neue emotionale Schattierungen verlieh. Und bei manchen Lesungen kam es vor, dass Raghunath Bhatta Goswami plötzlich in einen Zustand transzendentaler Ekstase verfiel. Ihm stellten sich die Haare auf dem Körper zu Berge, seine Stimme fing an zu zittern und schließlich ganz zu stocken. Tränen fielen wie Regengüsse aus seinen Augen hervor und er schwitzte. So hörte er manchmal einfach auf zu sprechen. Sehr oft geschah es, dass Raghunath Bhatta Goswami plötzlich beim Rezitieren des Bhagavatams in Trance verfiel und mehrere und längere Zeit in dieser Trance verblieb. Die Zuhörer nun waren jedoch nicht enttäuscht, wann geht's weiter, und schauten auf die Uhr und ratterten nervös auf dem Boden, sondern wurden ebenfalls von dieser transzendentalen Liebe Raghunath Bhatta Goswamis angesteckt. Das ist ein Merkmal von reiner und nicht vorgetäuschter Ekstase, dass sie eine solch spirituelle Qualität hat, dass sie jeden, der ein Zeuge dieser Ekstase wird, sofort im Krishna-Bewusstsein erhebt. Ja, Raghunath Bhatta Goswamis, wie soll ich mich ausdrücken, Präsentation, das, was über ihn bekannt ist, so wollte ich sagen, ist sehr scanty, also sehr wenig eigentlich. Aber weil Raghunath Bhatta Goswami so den Auftrag bekam, das Bhagavatam zu studieren und zu lesen und zu rezitieren, und das eines seiner Hauptservice waren, ist es an dieser Stelle mehr als angebracht, kurz auf das Bhagavatam einzugehen. Chaitanya Mahaprabhu hat erklärt, dass das Bhagavatam in Kali Yuga die allerwichtigste Schrift ist, was übrigens auch in der Garuda Purana aufgeführt wird, in der es heißt, dass man im Kali Yuga nur von dem Bhagavatam Licht oder spirituelles Licht erhalten kann. Mahaprabhu hat sehr großen Wert gelegt auf das Chanten von Hare Krishna, wie wir wissen, als das Yuga Dharma, und hat dazu einen Devoti beauftragt, nämlich Srila Haridas Thakur, der Namacharya wurde. Das heißt, der durch sein Beispiel das Chanten der heiligen Namen lehrte. Binnen kurzem, es ist jetzt auch in der deutschen Sprache eine Version, sagen wir, eine vom Harinam Chintamani inspirierte Anleitung über das Chanten der heiligen Namen erschienen. Der Nektar Ozeans des heiligen Namens heißt es übrigens. Und ist bei Gaurachandra erhältlich. In diesem Gespräch seht ihr, das ist ein Gespräch zwischen Lord Chaitanya und Haridas Thakur, und es ist sehr nice aufgebaut, indem nämlich Lord Chaitanya Haridas Fragen stellt und durch Haridas Thakur, eben dem Namacharya, dem Lehrer des heiligen Namens, lässt er den heiligen Namen des Herrn verherrlichen und die Theologie des Heiligen Namens systematisch erklären. So ein anderer, weiter machtvoller Vorgang im Kali Yuga ist das Lesen des Srimad Bhagavatams. Ein dritter Vorgang ist, die Deities zu verehren. Ein vierter Vorgang ist es, die Heiligen Rajavashi, oh ja, in Rajavashi, wie heißt es, im Braj zu leben oder im heiligen Ort zu leben. Und ein vierter Vorgang ist es, ein fünfter Vorgang, der in diesem Zeitalter so mächtig ist, ist Gemeinschaft mit Vaishnavas, Sadhu Sanghas zu pflegen. So, Raghunath Bhatta Goswami war beauftragt, für das sozusagen der Acharya für Srimad Bhagavatam zu sein. Und deswegen hatte er diese, durch sein leuchtendes Beispiel wurde praktisch das Bhagavatam elucidiert. So, im Bhagavatam, müsst ihr wissen, gibt es 10 Themen, die insgesamt behandelt werden. Und innerhalb dieser 10 Themen ist alles drin, was wir in der spirituellen Wissenschaft wissen müssen. Ich darf es kurz vorlesen. Sarga ist das erste Thema. Das ist die erste Schöpfung von Gott und bezieht sich auf das Präsentieren der 5 grobstofflichen Elementen, der 5 Objekte der Sinneswahrnehmung, der 10 Sinne, des Geistes, der Intelligenz, des falschen Egos und der gesamtmateriellen Energie oder der universalen Form. Hier wird also ganz genau die Schöpfungsgeschichte erklärt in diesem Teil. Nicht so wie die Bibel, wo es heißt, am Anfang war das Wort oder am Anfang war Klangschwingung und aus diesem feinsten Element kam alles andere hervor. Nein, es wird ganz genau uns eine Schöpfungsgeschichte präsentiert, aus der deutlich hervorgeht, wie alles, wie die gesamte Schöpfung unter der leitenden Intelligenz der höchsten Persönlichkeit Gottes stand. Das zweite Thema ist, wie Shaga, die zweitrangige Schöpfung oder die Arbeit Brahmas, des erstgeschaffenen Lebewesens. Es wird genau von Brahmas Wohnort besprochen und es wird genau gesagt, wie er jetzt aus diesen, wie soll ich mich ausdrücken, aus diesen grobstofflichen Elementen, die manifestiert worden war, die einzelnen Körper und einzelnen kosmischen Manifestationen machte. Wie Shaga. Dritter Ort ist Sthana. Sthana heißt so viel wie Erhaltung und berichtet über die vielfachen Energien des Herrn, der das Universum mit denselben erhält. Das vierte Thema ist Poshana, die spezielle Position der Devotis des Herrn. Wie sie es schaffen, Krishnas Absicht in dieser Welt zu manifestieren und wie Krishna mit ihnen eine wechselseitige Beziehung aufnimmt. Das fünfte Prinzip ist die Notwendigkeit für die Schöpfung oder die Ursache aller Inventions, Erfindungen wird erklärt gemäß Zeit, Ort und Objekten. Die Konzepte von Zeit und Ort werden ebenfalls im Detail diskutiert. Nicht nur, wie sie sich auf unser Planetensystem beziehen, also Zeit und Raum, sondern was es da für Gesetze in anderen Planetensystemen gibt. Sechster Punkt ist Manvantara, das heißt, wie die lebenden die Lebewesen reguliert werden, nämlich entsprechend ihrer Spezien, ihre Natur, ihre Eigenschaft und ihre Arbeit. Das sind also so die Gesetze in der materiellen Welt und auch die Kontrolle, unter denen sie stehen. Und dann kommt Ishanukata, ganz ausführliche Informationen über die höchste Persönlichkeit Gottes, seine Inkarnation und wie er mit seinen Devotees dealt. Also was für Verhaltensweisen er mit seinen Devotees hat. Es wird auch die Spiele des Herrn in seinem spirituellen Königreich genauestens ausgeführt. Das ist etwas, wo das Bhagavatam sehr vortrefflich ist, denn diese Informationen finden sich ja in keinem anderen Werk aus dem Bhagavatam. Wo finden wir die Spiele Krishnas? Nirodha ist das achte Thema. Wie alle Energien, die zur Schöpfung verwandt wurden, aufgewunden werden und was für Kräfte Gott hat. Schließlich wird als neuntes Mukti beschrieben, die verschiedenen Arten der Befreiung und wie man durch Liebe zu Gott dazu kommen kann, wie soll ich mich ausdrücken, seine Verstrickung in Geburt und Tod zu überwinden. Und der zehnte Punkt ist Ashraya, das letztendliche Ziel, die Transzendenz, das Höchste, wovon alles ausgeht. Krishna, das Kronjuwel der Ausstrahlung des Bhagavatams. So erklärt Prabhupada das. So, mit diesen 10 Punkten ist das Bhagavatam eine Schrift, die alles Wissenswerte beinhaltet. Und das Bhagavatam zu lesen ist ein wichtiges religiöses Prinzip im Kali-Yoga. Im Bhagavatam selber, im vierten Kanto, 30. Kapitel, gibt es eine sehr schöne Beschreibung über den Nutzen, das Bhagavatam zu studieren. Es heißt dort, dass jemand, der über Krishna hört, frei von allen Ängsten und Sorgen wird. Krishna ist da, wo die rein Gottgeweihten über ihn sprechen. Deswegen ist er sicherlich in den Seiten des Bhagavatams aufzutreffen, wo Shukadev Goswami über Krishna spricht, die Pandavas, Bhishma, Maitreya, Uddhava und die Gopis. Also die allerhöchsten Stufen des Krishna-Bewusstseins begegnen uns in den dort, wo die Devotis auf den höchsten, des höchsten Herrn auftreten. Im Bhagavatam kommt eine Passage vor, die nicht aufhört, unsere Begeisterung zu erwecken. Und zwar gibt es da eine Frage, da fragt ein Devoti, also Maitreya und Uddhava und Vidura haben sich getroffen. Da müssen sicherlich Gesprächsthemen über die höchste Persönlichkeit Gottes ausgetauscht worden sein. Bitte erzähl uns, was die erzählt haben. So, das Bhagavatam bringt uns also mit seinen nektarhaften Informationen direkt in die Gemeinschaft der großen Gottgeweihten, die dort Krishna lobpreisen. Deswegen ist es für dieses Zeitalter das Werk oder das Buch. Man braucht keine anderen Bücher zu lesen als das Bhagavatam und die Bhagavad Gita. Das ist nicht nötig. So, Raghunath Goswami, die große Seele, hat uns dieses erzählt. Ich möchte hier enden. Morgen werde ich, gestern versprochen, den Höhepunkt zu machen, aber morgen, ich möchte euch noch auf die Folter spannen, dass ihr ein bisschen begieriger noch werdet, als es ohnehin ist, sodass keiner auch nur für den Bruchteil einer Sekunde in seiner Aufmerksamkeit in den Bereich des Shushupti eingeht. So werden wir morgen also über Srila Rupa Goswami hören. Gut, hier möchte ich enden. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Shushupti heißt Tiefschlaf. Von wem war Raghunath Bhatta Goswami eine Inkarnation? Sehr gut, das müsste hier draufstehen. Von Raga Manjari. Wer war Raga Manjari? Die Manjaris sind sehr kleine Gopi-Mädchen und sehr vertraut. Deswegen, seht mal, wenn die vertrauten Spiele von Radha und Krishna stattfinden, dann haben selbst die acht Hauptgopis keinen Zugang mehr zu den Kunsts, den Laubhainen, den Hainen oder diese Lauben, in denen dies stattfindet. Weil die sind sehr vertraut. Nur die Manjaris kommen, dann die Kleinen und massieren die Lotusfüße oder sorgen für, bringen irgendwas, was Radha dann braucht. Ihr muss ihre Veena zum Beispiel, auf den sie dann spielt, wenn Krishna ein Lied vorspielt. Nicht? Und so. Dann kommen die kleinen Manjaris und die Gopis, die stehen da draußen. Was geschieht da? Die meinen, das wird jetzt nicht so preisgegeben. Und dann fangen die Gopis an, das so die kleinen Manjaris. Und die haben nochmal Helfershelfer, das sind die Kinkaris. Da ist nicht? Ja. Ja. Krishna wird an einer Stelle im Bhagavatam auch als Genießer der materiellen Energie bezeichnet, aber diese materielle Energie ist von Krishnas Standpunkt nicht das, was es von unserem Standpunkt ist. Es ist genauso wie mit der Wolke. Die Sonne hat die Wolke geschaffen, aber für die Sonne ist die Wolke etwas anderes als für uns. Für uns ist die Wolke etwas, was unsere Sicht bedeckt, sodass wir die Sonne nicht sehen können, während für die Sonne die Wolke nichts weiter Tragisches ist, eine Kondenswasser, nicht das alles. So, Krishna genießt nicht die materielle Energie, so wie wir sie genießen. Aber es wird schon beschrieben, dass er die materielle Energie, dass er seine Schöpfung genießt. Und zwar als er genießt sie in dem Sinne, als dass er diese Schöpfung manifestiert, um den vergesslichen Seelen eine Möglichkeit zu geben, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu kommen. Aber das ist völlig anders, als wir die materielle Energie genießen, denn wir verlangen nach den Objekten des Vergessens von Krishna, nicht den Objekten, den bitteren und süßen Früchten, den bitteren und süßen Giftfrüchten, möchte ich hier sagen, des materiellen Lebens. So, dieser Punkt, dass Krishna die materielle Energie genießt, wird disputiert von der Ramanuja Sampradaya, die sagen, dass Krishna sich ganz davon getrennt hätte. Nicht? Ich möchte hier nicht in den Bereich, entweder der Ramanuja oder der Madhva Sampradaya. Ist, glaube ich, mehr von der Madhva Sampradaya. Denn die vertreten den konsequenten Dualismus. Nicht? Dass also Gott immer separiert ist von der materiellen Energie. Aber in der Vaishnav Sampradaya, also in der Gaudiya Vaishnav Sampradaya, wird überzeugend argumentiert, dass der Herr in jedem Fall der Genießende ist. Auch der Genießer unserer Opfer hier, Bhaktaram Yakya Tapasam, er genießt jedoch in anderer Art die materielle Energie, nicht? Als wir. Er ist nicht in Illusion. Wie Prabhupada das sagt, man sieht Krishna niemals mit einem Overall. So ein Anzug, so ein, wo man so reinsteigt, arbeiten und sich seine Brötchen verdienen und dann genießen. Nicht? Ja, wer antwortet das da? Ist noch jemand da mit einer unbeantworteten Frage? Hier ist Hare Krishna.
Vatsi Rasamrita Sindhu und ich möchte
hier in der kurzen Zeit eher ein paar Themen aus dem Nektar der Hingabe präsentieren, die du aber selber dann nachlesen müsstest. Es wird zunächst einmal, fängt der Nektar der Hingabe fängt an, indem die sechs Symptome der hingebungsvollen Dienstes geschrieben werden. Mit anderen Worten, die Methodik, um Hingabe zu Krishna zu entwickeln, ist Dienst. Dieser Dienst wird in zwei Formen des Dienstes eingeteilt. Der Dienst heißt zunächst einmal Sadhana oder Hingabe in der Praxis. Nun Sadhana heißt nichts anderes als Praxis. Wir sind manchmal in der Annahme, und das wird oft, hört man das so, dass Sadhana bedeutet nur die Regeln und Regulierungen. Nein, Sadhana ist einfach nur Praxis. Und diese Praxis fällt in zwei Bereiche, nämlich einmal nach regulierenden Prinzipien, das ist der Vaidhi Marga, Vaidhi Bhakti, und dann der zweite Arm der Bhakti, das ist Raganuga, spontane Hingabe und Liebe zu Krishna. Nun, diese Liebe zu Krishna oder Hingabe, wie du sagst, ist ja im Herzen eines jeden da. Im Chaitanya Charitamrita heißt es Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunoi, und ihr alle kennt den Vers in- und auswendig, schon so oft gesagt worden. Liebe zu Krishna ist im Herzen und wird durch Shravanam und Kirtanam, durch Hören über Krishna entwickelt. So, auf deine Frage, wie kommt man zu diesem hingebungsvollen Dienstes, ist die Antwort durch das Chanten des heiligen Namens, durch das verbesserte Chanten des heiligen Namens und durch das Hören über Krishna. Das sind so wichtige Punkte, dass Raghunath Bhatta Goswami nur das tat. Prabhupada gibt das Beispiel von einem, hat die Frage einmal so beantwortet: Wie wird man ein Trinker? Indem man trinkt, sagt Shrila Prabhupada. Man trinkt einfach los. Und dann trinkt man noch ein bisschen. Und an einer gewissen Zeit ist man so drin im Trinken, dass man sich überhaupt nicht mehr einkriegen kann vor lauter Trinken. Trinken und... Und dann wird man, nach einer gewissen Zeit ist man ein perfekter Trinker. Da braucht einem keiner mehr zu sagen, wie das läuft. Und da fiebern jede einzelne Zelle nach dem Alk. Nicht? Wie man so schön sagt. Nach dem Gesch... dem Geschwänzt namens Alk. So, wenn man sich auf unserer Stufe in den Aktivitäten des Vaidhi-Bhaktis beschäftigt, des hingebungsvollen Dienstes nach Regeln und Regulierungen, werden wir dazu kommen, dass wir fiebern nach Krishna und wirklich Krishna lieben und uns Krishna hingeben werden. Srila Prabhupada gibt da zu diesem philosophischen Punkt eine sehr schöne Erläuterung. Und zwar, oh, jetzt kommt mir ganz Vrindavan wieder hoch. Wir haben das ja auswendig gelernt in Vrindavan. Wir haben mit dem Nektar der Hingabe systematisch für einen Monat durch hin und her gekämpft, hin und zurück. Da wird gesagt, das Beispiel des Prabhupada gibt es Aufstehen. Am Anfang ist Aufstehen eine rechte Qual im hingebungsvollen Dienst. Man tut es nur, weil das Licht an ist und weil man sonst schief angeguckt wird, wenn man Seconds beim Prasadam nimmt. Nicht? Am Anfang ist es eine rechte Tortur. Nicht? Seti kann das bestätigen. Für ihn ist jede Morgenstunde eine Überwindung. Der kommt aus dem Züricher Tempel, wo das Aufstehen sich eher archaischer Bedeutung erfreut. Nicht? Es ist also in der Vergangenheit eine Praxis der Vaishnava im 15. Jahrhundert, so betrachtet man diesen Punkt dort. Nicht? So, aber Prabhupada erzählt, dass durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes spontan wird. Man hält es nicht mehr auf in seiner Pulptüte und will raus dann zum Mangalati kommen. Das geht spontan. Das ist keine Überwindung mehr. weil man eine Attraction entwickelt hat. Nicht? Oder wenn man die Deity sieht, dann ist es nicht mehr eine, dass man zum so und so viel Male Govinda hört, was ja so schön ist mit den tollen Bässen und so, sondern man geht, um Krishna zu begrüßen auf dem Altar. Nicht? Das wird spontan und mit Liebe erfüllt. So, ja, anyway, das ist eine, ich kann gleich, man könnte da jetzt wirklich, also ich spüre das jetzt aufkommen alles, die Erinnerung an die Kati-Zeit. Ich muss mich hier stoppen, ich könnte jetzt für ein paar Tage einfach versuchen, den Nektar der Devotion zusammenzufassen. Erinnerung ist manchmal, wenn sie da ist, ein Geschenk eigentlich von der Überseele. Es ist in jedem Fall ein Geschenk der Überseele. Gut, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Also merk dir das bitte mit dem Trinker, dass du einfach jetzt im Augenblick des neuen, beginnenden, hingebungsvollen Dienstes so, wie soll ich mich ausdrücken, erstmal das so machst, bis du zu dem Punkt kommst, wo du wirklich eine spontane Hingabe entwickelt hast, dass du alles machst, jede Chance wahrnimmst, wie der Trinker, der trinkt selbst kleine, ich habe gehört, wenn so kleine Gin-Flaschen weggeschmissen werden, dann guckt er nochmal, ob da vielleicht einen kleinen Remnant, ein kleines Überbleibsel da ist, bei Unterberg und so, und trinkt es noch dazu, nicht? Der lässt keine Gelegenheit aus, sich da zu beschäftigen in dieser Hinsicht. Und so sollte auch ein Devotee einfach keine Möglichkeit zur Hingabe auslassen, und dann wird das irgendwann spontan werden, wie beim Trinker, dann ist der Durchbruch da. Dann guckt er mit halbem Auge nur noch und dann Bart stoppeln, nicht? Und dann ist er hat er die nächsthöhere Stufe erreicht, die Stufe des Vinos, nicht? Erstmal fängt er an auf der nach Regeln und Regulierungen, und dann wird der Ragatmika ein Spontaner, nicht? So sollte wir das praktizieren. Das ist actually ein nices Beispiel. Es ist vielleicht nicht unbedingt etwas für die Weltöffentlichkeit, nicht? Das, dieses Beispiel, aber für uns als Pragmatiker, also als Praktiker, ist das doch sehr zutreffend. Gut, an dieser Stelle haben wir natürlich das Ende von Hare Krishna.